D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, Freunde, ich habe meinen Fernseher vorprogrammiert. Und zwar auf 20.15 Uhr, Viertel nach 8 heute Abend. Da versuche ich es mal mit dem RTL, wie wir hier in Köln sagen, also mit RTL. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig auf Deutschland 83. Ihr habt es ja auch schon mitbekommen, sehr wahrscheinlich, ne? Ziemlicher Hype um diese Serie. Wir haben hier in D-Radio Wissen ja auch schon diverse Male drüber gesprochen, erst heute Morgen noch in Schaum oder Hase. Und ja, die Kritiker in den USA sind ja total begeistert von dieser Serie. Da lief die ja schon im Sommer. Und ich habe mit Hauptdarsteller Jonas Ney gesprochen und er wird uns erzählen, wie er sich überhaupt auf seine Rolle vorbereitet hat als ostdeutscher Spion in Westdeutschland. Und ihr habt es gerade auch schon vernommen, das Kondomurteil hier bei uns im Update. Über Kondome kann man generell ja immer sprechen, es schadet auf jeden Fall nicht und genau das machen wir. Wir gucken uns auch dieses Urteil nochmal an und eine neue Challenge, die es gibt. Irgendwie Kondom, 3 Liter Wasser. Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht näher damit beschäftigt, aber unsere Studioreporterin Anna Driftmeier, die wird uns später noch mehr dazu erzählen. So, und jetzt mal Abfahrt, ne? Schönen Abend, Sonja Meschkat ist mein Name.
D-Radio Wissen.
Frankreichs Präsident François Hollande ist aktuell auf Weltüberzeugungstour, denn Hollande hofft, dass andere Staaten die Grande Nation beim Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat unterstützen. Von einer Anti-IS-Koalition ist da die Rede. Washington hat schon zugesagt und seit heute Nachmittag ist klar, dass auch Deutschland unterstützt, indem es nämlich Tornado-Aufklärungsflugzeuge bereitstellt. Unser Reporter anderer Einstieg. Das, was sich gerade in der echten Welt abspielt, das war alles schon mal da, hat unser Reporter Christian Schmidt festgestellt. Und zwar in der fiktionalen Welt der Comics. Auch da ist und bleibt der Status kompliziert.
Wer spielt welche Rolle im Kampf gegen den internationalen Terror? Das gängige Stereotyp der USA ist klar: Weltpolizei, immer vorne dran, wo es knallt, manchmal sogar etwas zu weit vorne dran. Kollege Markus Diechmann ist der Superhelden-Experte von D-Radio Wissen. Er versucht für uns, die politische Welt in die Comic-Welt zu übertragen. Wo stehen die USA?
Ja, als erstes kommt einem ja Captain America in den Kopf, der amerikanischste aller Superhelden. Der steht für Freiheit, Individualismus, der eine, der gegen ein korruptes System ankämpft.
Captain, du bist zu defensiv.
Naja, es war ein langer Tag.
Im echten Leben der nette Nachbar, aber eine tickende Zeitbombe als grüner Hulk. Das also sind die USA, wenn man sie ins Comic-Universum überträgt.
La France est en guerre.
Welche Figur repräsentiert am besten Frankreich? Nach dem zweiten schweren Terroranschlag innerhalb eines Jahres schwingt ein Motiv bei den Luftangriffen französischer Truppen auf IS-Stellungen immer wieder mit: Rache.
Die parle. L'ensemble de la planète.
Ja, bei Rache fällt einem wahrscheinlich sofort Batman ein, ja, der ja eigentlich nur zu Batman wird, um den Tod seiner Eltern zu rächen.
I'm Batman.
Aber vielleicht passt noch besser der Punisher. Das ist also Frank Castle, der zu Hause den Verstand verliert, als seine Familie umgebracht wird bei einer Gangsterschießerei im Central Park.
They thought they murdered me. They were wrong. Dead wrong.
Ja, und dann zieht er los durch die Straßen New Yorks und ballert einfach alles über den Haufen, was kriminell ist. Ja, und das ist natürlich das Paradebeispiel für einen rachelüsternden Anti-Helden.
In komplizierten Zeiten können Comic-Helden einfache Erklärungsmodelle ermöglichen. Das Comic-Universum hält für fast alle politischen Lagen und auch Lebenssituationen einen Vergleich parat, weiß Markus Diechmann.
Das ist so ein bisschen wie in der Mythologie, egal ob ägyptisch oder griechisch oder römisch oder so oder auch nordisch. Dann stehen eben manche für Wut und Zorn und Rache, andere für Nächstenliebe, Brüderlichkeit, die andere für Freiheit, Individualismus und so. Und so haben die alle so ganz spezielle Eigenschaften, ne? Und wenn man das jetzt so betrachtet, solche internationalen Konflikte, ist man ja gern angehalten, schnell solche Rollen in diesen Konflikten zu vergeben. Und dann kann man das eben auf die Comic-Rollen auch transportieren, ja? Weil das ist einfach ein einfaches Erklärungsmuster.
Recep Tayyip Erdoğan!
Während die Politik von USA und Frankreich für westliche Regierungen noch vergleichsweise einfach einzuordnen sind, wird es bei der Türkei schon schwieriger. Das heißt, man kämpfe gegen den Terror. Ankara glänzt aber auch durch zweideutige Politik. Jetzt auch noch der Abschuss eines russischen Kampfjets. Die Comicwelt hilft weiter.
Bei der Türkei hat man ja nun oft den Eindruck, dass man gar nicht so richtig weiß, auf welcher Seite sie stehen. Und in den Comics gibt es wirklich viele Figuren, die so immer so Gratwandler sind, ja, die so von links nach rechts springen, von rechts nach links, die Seiten wechseln zwischen Gut und Böse. Das sind erstaunlicherweise immer Frauen.
Do you know how it felt? It felt like that.
Es gibt zum Beispiel ganz berühmt die Scarlet Witch, die scharlachrote Hexe. Die ist sehr mächtig, ja, und die ist aber auch so ein bisschen schwer einzuordnen. Die schwankt so zwischen allem hin und her.
Deutschland konnte sich aus direkten Kampfhandlungen bisher gut raushalten.
Eine Beteiligung an Luftangriffen gegen den IS schließt die Bundesregierung bislang definitiv aus.
Heute wurde entschieden, zunächst nur Aufklärungsflugzeuge und womöglich noch ein Schiff bereitzustellen. Nicht weniger, nicht mehr. Aber auch für passive Helden gibt es Entsprechungen.
Es gibt eine Figur bei Marvel, die heißt der Watcher, also der Beobachter. Das ist so ein kosmisches Wesen, das immer dann auftaucht, wenn was ganz Schlimmes passieren wird, aber aufgrund seiner, sagen wir mal, Historie immer dazu angehalten ist, nicht einzugreifen, sondern immer nur zuzuschauen und zu dokumentieren.
Yes, there is a chance, but it will be difficult.
Deutschland als Beobachter. Und Russland? Russland macht einfach sein Ding im Kampf gegen den internationalen Terror.
So ein bisschen stoisch, ne? Schert sich nicht so ganz darum, was andere denken. Versucht sehr stark zu sein, Stärke zu demonstrieren. Da fällt mir jetzt, auch wenn ich keinem gewissen Präsidenten vielleicht schmeicheln will, doch Thor ein, ja? Thor, der Donnergott, der ja auch eine Comicfigur ist.
Na, что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому.
Der gilt als sehr arrogant, sehr harsch und seine Kraft und sein Gewissen passen da manchmal nicht so ganz zusammen. Das Schöne an Thor ist, dass der aber am Ende immer die moralische Kurve kriegt. So könnte man ja hoffen, dass das in Realität vielleicht auch so läuft.
Wir haben mal versucht, die politische Welt in die Welt der Comics zu übertragen. Captain America, habt ihr gerade gehört, steht also für die USA. Frankreich ist der Punisher und The Watcher. Diese Rolle haben wir mal an Deutschland verteilt. Wie viele Internet-Challenges kann ein Mensch eigentlich verkraften? Also ich gestehe, ich bin da ziemlich dünnhäutig. Ihr erinnert euch vielleicht noch diese Ice Bucket Challenge, ne? Eis ins Wasser, dann über dem Kopf ausschütten. Ja, ich weiß, das war für einen guten Zweck, Spenden sammeln und so, um gegen eine Nervenkrankheit. Aber mich hat das trotzdem total genervt. Und jetzt gibt es Menschen, die sich mit Wasser gefüllte Kondome auf den Kopf fallen lassen. Anna Driftmeier, die Kondom-Challenge. Ist das jetzt so eine wintertaugliche Variante oder was?
Ja, könnte man so sagen, denke ich. Zumindest stehen die Challenger nicht draußen auf der grünen Wiese wie bei diesen Eiskübeln, sondern sie sind drinnen in ihren Badezimmern. Der Mutigere sitzt auf dem Badewannenrand oder sogar in der Badewanne drin und ein anderer hält ihm ein mit 3 Litern Wasser gefülltes Kondom über den Kopf und, na was wohl, er lässt es fallen.
Und es platzt, nehme ich an, vielleicht wie eine Wasserbombe oder so?
Im Idealfall nicht, denn es handelt sich ja um ein Kondom und
ach so,
das ist
ja, richtig.
Dehnbar und reißfest, wie wir alle gelernt haben. Wenn die Leute daran gedacht haben, das Kondom zuzuknoten, dann gleitet es sozusagen über den Kopf drüber und bleibt da samt Inhalt haften. Das sieht dann ungefähr so aus, als würde man mit dem Kopf in einem Goldfischglas stecken. Es gibt aber auch viele, viele Videos, in denen das nicht so gut funktioniert hat. Entweder das Wasser rutscht doch raus und die armen Menschen haben dann diese Gummihaut direkt auf ihrem Gesicht oder sie werden ziemlich nass. Oder das Kondom prallt von den Köpfen ab wie ein Ball und landet heile und samt Wasserinhalt in der Wanne. In allen Fällen scheinen die, die da mitmachen, aber ziemlich viel Spaß an der Sache zu haben. So hört sich das nämlich an.
Ja?
Oder diese beiden Damen hier, das waren 2 Herren.
Quietsch. Ja, das klingt nach einem großen Spaß. Ist das alles oder gibt es da auch so einen ernsthaften Hintergrund? Also wie bei dieser Ice Bucket Challenge zum Beispiel?
Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen unklar. Leute mit gutem Willen, die sagen, dass dieser Wettbewerb ja dazu anregt, Kondome zu benutzen, weil er ja zeigt, dass ein Kondom nie zu klein ist und tatsächlich nicht platzt, auch nicht mit 3 Litern Flüssigkeit drin. Losgegangen ist der Trend aber offenbar durch ein Video aus Japan und da geht es definitiv nicht um Aufklärung oder safer Sex oder sowas. Ich könnte mir also tatsächlich auch vorstellen, dass es den meisten einfach nur um ein bisschen Blödsinn geht.
Und dafür ist das Internet natürlich ein hervorragender Ort. Um Blödsinn im Zusammenhang mit Kondomen ging es heute auch vor dem Düsseldorfer Landgericht. Eben gerade schon mal was drüber gehört bei uns im Update. Die Kondomfirma Einhorn stand vor Gericht, weil auf ihren Packungen mit 7 Kondomen draufsteht, entspricht bis zu 21 Orgasmen. Die Konkurrenzfirma Fair Squared fand, das ist doch eine Aufforderung, das Kondom mehrfach zu gebrauchen. Sollte man ja tunlichst vermeiden. Heute haben die Richter ihr Urteil in dem Streit gefällt und das sieht genau wie aus, Anna?
Ja, die Richter haben den Klägern recht gegeben. Sie meinen, der Slogan könne gerade junge Menschen dazu anregen, die Kondome mehrmals zu benutzen. Und das sei ein ganz häufiger Fehler bei Jugendlichen, die sich damit Krankheiten anstecken oder schwanger werden könnten. Das hat das Gericht schon letzten Monat so gesehen und eine einstweilige Verfügung gegen die Kondomfirma ausgesprochen. Dagegen hat Einhorn sich gewehrt. Die Richter bleiben aber bei ihrer Haltung und haben auch heute gesagt, der Spruch auf den Kondompackungen, der geht nicht.
Was sagt die Kondomfirma selber dazu?
Ja, die haben schon zu Beginn des Prozesses gesagt, dass der Werbespruch ja nicht ernst zu nehmen ist. Der Geschäftsführer hat erklärt, dass mit den 3 Orgasmen pro Kondom die von Mann und Frau zusammen gemeint seien. Also während eines Geschlechtsaktes könne die Frau ja zum Beispiel 2-mal kommen und der Mann 1-mal. Dann hat man 3 Orgasmen bei nur einmaliger Verwendung des Kondoms.
Der Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Aber ganz ehrlich, also diese ganze Aufmachung von Einhorn, die ist nicht so wirklich ernst zu nehmen. Da steht auch drauf auf den Kondompackungen, it's magic oder enthält Feenstaub.
Ah ja.
Und das hält ja auch keiner für bare Münze. Und kleingedruckt steht dann da schon hinten der Hinweis drauf, dass man Kondome nur einmal verwenden darf. Möglicherweise schadet der Gerichtsstreit der Firma aber gar nicht so sehr. Die nutzen ihn jedenfalls jetzt schon als PR-Gag und verkaufen ihre Kondome online unter dem Slogan bekannt aus dem Gerichtssaal.
Ja, Werbung ist auf jeden Fall für die Herren da dabei. Jede Menge. Wir haben ja auch gerade drüber gesprochen. Aber gut, viel Wirbel um Kondome heute. Die einen müssen ihre Werbestrategien überdenken, die anderen machen eine Challenge draus aus den Kondomen. Die Details waren das dazu von Anna Driftmeier. Und liebe Leute, ihr wart ja richtig gut drauf. Alter Schwede oder, ach nee, alte Schwed-Sternchen-In, muss ich ja sagen. Über 500 Kommentare zum Genderstar auf unserer Facebook-Seite. Alter. Was ist der Genderstar? Rebecca hat es in der Facebook-Diskussion ganz schön erklärt. Das ist dieses Zeichen, Sternchen oder Unterstrich. Und das wird genutzt, um auch Menschen zwischen Frau und Mann kenntlich zu machen und einzubeziehen. Und Eduardo Fabrizio Suerto, der hat sich gemeldet und auch geschrieben in einem Kommentar, im englischsprachigen Raum interessiert sich niemand für das grammatikalische Geschlecht, weil es das dort schlicht nicht gibt. Bringt uns also auf die Frage, wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Genderstar in anderen Ländern? Das lassen wir uns mal erklären von meiner Kollegin Eleonora Pauli in Berlin. Die kann das nicht nur deshalb, weil sie Deutsch-Italienerin ist, also mit 2 Muttersprachen aufgewachsen, sondern sie hat auch italienische und englische Sprachwissenschaften studiert. Eleonora, wie ist das denn im Englischen? Gibt es da ähnliche Debatten?
Ja, also das Englische ist grammatikalisch per se erstmal ziemlich neutral. Also zum Beispiel finden wir viele Berufsbezeichnungen wie Cook oder Worker, die ja grundsätzlich eben für alle Geschlechter verwendet werden. Es gibt allerdings Ausnahmen, zum Beispiel alle Begriffe, die irgendwas mit der Seefahrt zu tun haben, die sind männlich konnotiert, zum Beispiel Pirate. Daraus wird dann nicht Pirates und sehr selten wird daraus mal Female Pirate, aber eigentlich bleibt es einfach bei Pirate. Und das Englische tendiert eben eher dazu, Alternativen zu finden, die geschlechtsneutral sind. Und zwar in beide Richtungen. Also Policeman wird zu Police Officer, aber Stewardess wird dann eben auch zu Flight Attendant. Und genauso sieht es bei den Pronomen aus. Also he und she werden zu their, wenn die Person unklar ist. Also zum Beispiel in dem Satz, someone forgot their apple on the table.
Wenn man eben jetzt nicht weiß, wer hat das jetzt vergessen, Mann, Frau oder wer auch immer. Ist einfach der.
Genau.
Okay. Du bist ja auch halbe Italienerin. Wie ist das mit der Gendergerechtigkeit im Italienischen?
Ja, also im italienischen Wikipedia habe ich geguckt, da gibt es nicht mal einen Eintrag zu genderneutraler Sprache. Aber man kämpft in Italien für die linguistische Gleichberechtigung. Also viele Berufsbezeichnungen zum Beispiel wieder, besonders von öffentlichen Berufen, haben hier nur eine männliche Form und die wird dann auch im Singular männlich benutzt. Also zum Beispiel das Wort der Anwalt, da würde man dann im Italienischen sagen l'avvocato Sonja Meschkat, also der Anwalt Sonja Meschkat. Und um das zu ändern, liegt jetzt dem Kabinett Renzi angeblich eine Empfehlung für ein, ich zitiere, Handbuch für den respektvollen Umgang mit der weiblichen Spezies vor.
Eine sehr schöne Formulierung.
Ja, nicht wahr?
Gefällt mir gut.
Und in der wird eben geraten, an Berufsbezeichnungen einfach hinten ein A zu hängen. Also statt Avocato dann Avocata oder statt Ministro Ministra zu sagen. Und darüber diskutiert jetzt sogar die älteste Sprachgesellschaft der Welt, die Accademia della Crusca. Denn eigentlich befürwortet sie den Vorstoß, aber die Schönheit der italienischen Sprache, die werde eben schon zerstört durch so Worte wie Ministra. Und da muss man denen irgendwie recht geben. Es klingt nämlich ein bisschen wie Minestra und das bedeutet so viel wie Brühe oder Nudelsuppe.
Ja, als Nudelsuppe würde ich mich jetzt auch ungefähr bezeichnen lassen. Von daher, ich habe in dem Punkt ein bisschen Verständnis. Wie ist das denn dann im Italienischen? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel den Gender Star, ne, das Sternchen, oder die Gender Gap, also diesen Unterstrich. Gibt es sowas eigentlich auch im Italienischen?
Also ich habe es sehr selten bis nie bisher gesehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
Wie sieht es denn in anderen Sprachen aus? Kennst du noch andere Beispiele?
Also da gibt es ein paar Beispiele, zum Beispiel aus unseren Nachbarländern. Eine Kollegin aus Polen erzählte mir eben, dass man dort im Plural eher die männliche Form nimmt und auf gar keinen Fall dieses Sternchen oder den Binnenbuchstaben oder das Gender Gap benutzt. Im Französischen ist da so eine Mischung. Also da hat man, ähnlich wie im Italienischen, männliche Berufsbezeichnungen, also wie zum Beispiel le président. Und andererseits benutzt man in Frankreich aber auch Binnenbuchstaben wie hier bei uns oder Klammern oder Gender Gap und Sternchen, alles was dazugehört. Und das fand ich ganz besonders spannend, es gibt im Französischen ganz kreative Wortneuschöpfungen, bei denen sozusagen eine Art Transgender gebildet wird. Also zum Beispiel statt Chanteur oder Chanteuse, also der Plural Sängerinnen und Sänger, benutzt man dann Chanteureuse oder Chanteuseur.
Ah oui? Ja. Was würdest du denn sagen, diese Gender-Debatte und dass das auch so bei uns bei Facebook so durch die Decke gegangen ist, dass die Leute sich so aufregen? Ist das so ein typisch deutsches Sprachproblem?
Nee, auf gar keinen Fall. Also die Diskussion vielleicht jetzt gerade im Moment, aber das Phänomen spielt in vielen Sprachen eine Rolle und es ist halt einfach unterschiedlich, was aus diesen Ungleichheiten in der Sprache gemacht wird. In den indogermanischen Sprachen gibt es da im Wesentlichen zwei Wege. Also entweder das Geschlecht wird sichtbar gemacht, indem man explizit zwei Gruppen, also männlich und weiblich, nennt, aber da stößt die Neutralität eben schon an ihre Grenzen, oder man verwendet eben wirklich geschlechtsneutrale Formulierungen. Und was davon eintritt, das kommt auch immer auf die innere Struktur der Sprache an und auch auf den kulturellen Kontext. Und das ist aus linguistischer Sicht zumindest sehr spannend.
Die Sprachwissenschaftlerin Eleonora Pauli hat uns mal erklärt, wie das läuft mit dem Sprache-Gendern international. Ja, und vielleicht geht's euch ähnlich wie mir. Man kommt einfach nicht dran vorbei, finde ich, an der Werbung, die RTL da aufgefahren hat in den vergangenen Wochen. Und zwar für eine neue Serie. Deutschland 83. Läuft erst heute im deutschen Fernsehen, 20.15 Uhr, Viertel nach acht bei RTL. Erst jetzt muss ich deshalb so betonen, weil Deutschland 83 im Sommer schon sehr, sehr erfolgreich in den USA gelaufen ist.
Dein Name ist Moritz Stamm.
Intern führen wir dich unter dem Decknamen Kolibri. Ich nenne dich Moritz. Lenore wird dich Moritz nennen. Alle werden dich Moritz nennen. Der Name wird dir in Fleisch und Blut übergehen.
Was ist eigentlich mit dem echten Stamm?
Um den mach dir mal keine Sorgen.
Also es geht um den Grenzschützer, um einen Grenzschützer, eben diesen Moritz, der nicht so ganz freiwillig als Ostspion in den Westen geht. Und der wird gespielt von Jonas Ney. Und mit dem habe ich vor der Sendung gesprochen, musste ich, weil der Jonas sitzt jetzt in diesem Augenblick noch im Flieger. Er ist auf dem Weg nach London, um dort Interviews zu geben für Deutschland 83. Und bevor er dann in den Flieger gestiegen ist, wollte ich natürlich erstmal von ihm wissen, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat. Denn der Jonas, der ist Jahrgang 1990. Schnell gerechnet, genau, der ist also 25 Jahre alt. Bedeutet, der hat von Westdeutschland und Ostdeutschland gar nicht mehr viel mitbekommen.
Es ist unmöglich, glaube ich, für mich als jemand, der 1990 geboren ist, sich komplett in so ein Jahr wieder zurück zu katapultieren. Also ich würde mich niemals als Experte für 83 hinstellen. Das ist echt absurd, wenn man da nicht gelebt hat. Ich habe natürlich versucht, irgendwie ein Gefühl für diese Zeit zu bekommen. Das ist für mich als Schauspieler auch einfacher, wenn man sich irgendwie kreativ mit einer Rolle und mit einem Drehbuch in so eine Zeit versetzt.
Ja, ihr könnt euch natürlich angucken, wie er das so geschafft hat. Es gibt trotzdem noch eine Sache, die Jonas mit den 80er Jahren verbindet, und dabei spielt sein Vater eine Rolle.
Ich glaube, der einzige Bezugspunkt, den ich so wirklich in meinem reellen Leben zu 83 hatte, war wahrscheinlich die Musik. Den Haken konnte ich noch schlagen, weil ich mit meinem Vater immer Musik gemacht habe früher. Ich habe Klavier gespielt, er hat Gitarre gespielt und wir haben gesungen, und das waren dann immer die Songs aus den 80ern und vor allen Dingen auch 83, so mit Police und Genesis und so.
So, und den Rest, was er sonst noch wissen musste für seine Rolle, der hat einfach wahnsinnig viel gelesen. Der Jonas hat ganz viel Material bekommen von der Filmproduktion und sich dann mehr oder weniger in seinem Kämmerlein eingeschlossen in Berlin und sich dann durch diese ganze Geschichte durchgelesen und durchgewühlt. Deutschland 83, also heute Abend dann eine Doppelfolge auf RTL, und die USA ist eines der Länder, wo diese Staffel schon gelaufen ist, und es werden noch weitere hinzukommen. Ich glaube, ungefähr 40 weitere Länder ist diese Serie verkauft worden. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, und zwar in eine Stunde Film vom Dienstag. Mein Kollege Tom Westerholt hat sich die Serie da mal etwas genauer angesehen und sagt euch auch, wie er sie findet. Die Radiowissen hier mit der Redaktionskonferenz. Müssen Provider, die uns den Zugang zum Internet anbieten, Seiten dort sperren, wenn sie mitbekommen, dass es dort illegale Inhalte gibt? Der Bundesgerichtshof hat heute darüber geurteilt und er sagt grundsätzlich ja, aber das soll das allerletzte Mittel sein. Denn bevor es soweit kommt, müssen vorher einige andere Punkte abgearbeitet werden. Zum Beispiel muss der Betreiber der Seite ermittelt werden, der beispielsweise Raubkopien anbietet, auch wenn dieser Betreiber im Ausland sitzt. Die GEMA hatte geklagt gegen die Telekom und verlangt, dass eine Seite gesperrt wird, auf der urheberrechtlich geschützte Musik steht. Konstanze Kurz von netzpolitik.org sieht dieses Urteil kritisch, und ich habe sie gefragt, was das für uns User überhaupt bedeutet, wenn diese Netzsperren tatsächlich greifen.
Das Problem liegt vor allen Dingen darin, dass man irgendeine Form von Infrastruktur, also eine technische Infrastruktur aufbauen müsste, wenn man jetzt die Telekom ist oder andere Anbieter, um solche Blockierungen überhaupt vornehmen zu können. Ja, normalerweise sind diejenigen, die Internet anbieten, diese sogenannten Access Provider, die sind für die Inhalte nicht zuständig. So ein bisschen wie Telefonanbieter, ja, die bereiten eben ja so das Netz vor, dass man telefonieren kann, aber die gucken natürlich nicht, was dort gesprochen wird. Deswegen haben diese sogenannten Access Provider ja gar keine Infrastruktur dafür, um irgendwas wegzublockieren. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und auch, dass man auf diesen Plattformen, wo eben solche Rechtsverletzungen vorgenommen werden, die dann blockiert werden sollen, natürlich auch rechtlich vollkommen legale Inhalte hat. Also das ist das sogenannte Problem von Overblocking, also dass man zu viel wegblockiert. Also teilweise sehr schwierige Rechtsfragen. Es ist nämlich auch so, dass diese Zugangsanbieter, die mir erstmal nur Internet nach Hause liefern oder in mein Büro, die dürfen nämlich gar nicht die Inhalte anschauen. Es gibt nämlich ein Telekommunikationsgeheimnis oder ein sogenanntes Fernmeldegeheimnis. Die können also nicht einfach hineinschnorcheln und sich die Inhalte ansehen. Insofern ist natürlich auch die Frage, wie sich der Bundesgerichtshof da denkt, dass sie Inhalte rausfiltern sollen.
Klingt nach dem, wie du es jetzt gerade erklärt hast, tatsächlich ein bisschen kompliziert, wenn das tatsächlich so umgesetzt werden sollte.
Ja, zunächst ist es ein Urteil unseres höchsten Zivilgerichts. Insofern hat es natürlich auch sofort Gültigkeit. Aber wir müssen natürlich abwarten, was im genauen Urteilstext steht. Bisher haben wir ja sozusagen nur die Meldung des BGH dazu. Aber da ist natürlich vor allem diese ganze sogenannte Störerhaftung eine Problematik. Das nämlich jemand, der erstmal nur Internet anbietet, überhaupt nicht haftet für die Inhalte. Das ist ja ein relativ eherner Grundsatz, übrigens auch europaweit. Und wie das dieses Gericht gelöst haben will, ist uns natürlich unklar. Und generell ist natürlich so eine technische Infrastruktur, um einfach Sachen zu blockieren, natürlich gefährlich. Wenn man ja auch damit sozusagen die Informationsfreiheit, möglicherweise auch die Pressefreiheit beeinträchtigt, also hohe Rechtsgüter. Insofern, also ich bin doch einigermaßen überrascht.
Du bist nicht so richtig begeistert, entnehme ich deinen Äußerungen.
Nein, überhaupt nicht. Zumal wir eine lange, monatelange Diskussion über solche Netzsperren ja bereits hatten. Es ging ja damals unter diesem Stichwort Zensursula vor allen Dingen darum, dass man Bilder und Filme aus dem Netz Krieg, die Missbrauch zeigen. Mhm. Und der Bundestag hatte sich damals mit großer Mehrheit entschieden, diese Netzsperren doch nicht gesetzt werden zu lassen. Auch weil die natürlich auf technischer Ebene überhaupt nichts bringen. Ja, denn die kann man ja leicht umgehen. Und wer solche rechtsverletzenden Inhalte haben will, wird sie kriegen. So ein bisschen eben, als wenn man so ein Schild davor hält oder eine Sichtschutzpappe.
Womit rechnest du denn? Also wird es jetzt tatsächlich vermehrt dann Anstrengungen geben, solche Sperren durchzusetzen?
Naja, wir sehen an diesem Urteil natürlich sehr deutlich, dass die Musikkonzerne ihre Interessen durchsetzen und zwar koste es, was es wolle. Denn dass sie damit solche, ist ja eine Form von Zensurinfrastruktur in Kauf nehmen, ist Teil von ihrem Geschäftsmodell in vielen Ländern. In allen Ländern der Welt, zumindest in der ersten Welt, streiten sich ja die Musikkonzerne über solche Fragen und dass sie also nun plötzlich in Deutschland das Recht bekommen sollen, die Zugangsanbieter dazu zu zwingen, Netzsperren einzuführen, ist natürlich ein Unding. Hier muss die Politik auch sofort tätig werden. Und wenn das Urteil tatsächlich im Einzelnen in der Begründung so lauten sollte, dann muss der Gesetzgeber diese Zugangsanbieter davon freistellen. Denn es kann ja auch nicht angehen, dass jemand, der erstmal nur Internet anbietet, sich die Inhalte ansieht, um die Interessen der Musikindustrie möglicherweise durchzusetzen. Das ist doch eine verrückte Welt. Wenn ich telefoniere, gehe ich ja auch davon aus, dass das Telefonunternehmen nicht vielleicht böse Worte von mir wegfiltert. Selbst wenn ich möglicherweise jemand am Telefon bedrohe oder beleidige, also quasi eine Rechtsverletzung begehe.
Konstanze Kurz von netzpolitik.org über das Urteil vom Bundesgerichtshof. Internetanbieter können verpflichtet werden, illegale Seiten zu sperren. Der BGH hat diese Sperren als letztes Mittel zugelassen. Ihr kennt das Problem, ne? Ihr wollt eure Rakete rückwärts einpacken und es klappt einfach nicht. Bisschen mehr nach links. Nee, stopp. Bisschen mehr nach rechts. Gar nicht so einfach. Wiederverwertbare Raketen. Daran schrauben private Raketenbauer tatsächlich schon länger rum. Es gibt Teilerfolge, die Raketen rückwärts zurück auf die Erde zu bringen. Ich sag mal so, da ist noch Luft nach oben. Wie das überhaupt genau funktioniert, also das mit der Rakete rückwärts einparken, das kann uns Uwe Apel von der Hochschule in Bremen erklären. Der kümmert sich dort um Raumtransport und Orbitalsysteme und Luft- und Raumfahrtantriebe. Also, Herr Apel, die Rakete steigt nach oben, aber wie kommt sie denn wieder runter?
Ja, vom Prinzip her ist das relativ einfach, weil man zündet das Triebwerk nochmal neu, was man für den Aufstieg schon benutzt hat. Die eigentliche Schwierigkeit oder das, wo die Kunst drin besteht, ist halt so eine lange, schlanke Rakete auf ihrem Abgasstrahl so zu balancieren, dass man sicher wieder landen kann.
Ach so, das heißt also, wenn ich sie zünde, hat sie ja erstmal Auftrieb durch diesen Strahl da unten. Dann geht sie erstmal genau. Nach oben, ne?
Geht sie erstmal also nach oben, genau. Und wenn sie jetzt zurückfällt zur Erde, nicht?
Ja.
Zündet man das Triebwerk kurz vorm Boden halt nochmal und bremst damit dann den Fall wieder ab.
Okay, stimmt jetzt, wie Sie es so erklären, klingt es natürlich total einfach, aber wenn das so einfach ist, warum ist das dann so schwierig? Warum sind so viele Menschen, die sich daran versucht haben, bisher immer gescheitert?
Naja, so kann man es ja auch nicht sagen. So oft ist es ja bisher auch noch nicht probiert worden.
Ja, das stimmt natürlich. Ich habe ein bisschen übertrieben. Also warum hat es bisher noch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat?
Naja, wie schon gesagt, also das Hauptproblem liegt daran, dass man von vornherein die Rakete so konstruieren muss, dass das auch möglich wird. Wenn man sowas später nachzurüsten versucht, in einer bereits bestehenden Rakete, die nicht dafür gedacht ist, ist es natürlich deutlich schwieriger, als wenn man ein System hat, was von vornherein aufgelegt ist. Wenn Sie vielleicht sozusagen auf die Rückkehr der ersten Stufe der Falcon 9 Rakete von SpaceX dort ansprechen, wo es ja schon mehrmals schiefgegangen ist, dann ist das eher sozusagen der technischen Lösung geschuldet, die da nicht optimal für den Zweck war. Und auch die Tatsache, dass die damals eben versucht haben, auf einer Plattform auf See zu landen, was ungleich schwieriger ist als auf Land.
Weil man da noch andere Windverhältnisse hat? Oder?
Das Hauptproblem ist dasselbe, als wenn Sie mit dem Flugzeug auf einer Landebahn landen oder auf einem Flugzeugträger. Mhm. wenn sich der Untergrund, auf dem sie landen wollen, bewegt, ist das deutlich schwieriger, als wenn der steht. Mhm. Das ist im Grunde genommen das Problem. Stellen Sie sich vor, Sie wollen mit Ihrem Auto in eine Parklücke einparken und die Parklücke bewegt sich dabei.
Da hätte ich auch Schwierigkeiten. Ja. Und ich bin eine gute Rückwärts-Einparkerin. Das genau. möchte ich mal betonen an dieser Stelle. Warum ist es denn überhaupt so wichtig für die Raumfahrt, also dass man eine Rakete auch wieder auf diesem Weg, wie sie nach oben gegangen ist, wieder runterholen kann?
Ja, wichtig ist es insofern, weil man möchte ja künftig den Raumtransport preisgünstiger machen und vor allen Dingen einen schnelleren Zugang zu haben. Wenn man jedes Mal das Transportgerät komplett wegwirft, ist das erstens teuer und zweitens mit auch zeitlichem Aufwand verbunden. Und wenn man jetzt eine Rakete so ähnlich wie ein Flugzeug betreiben kann, also im Prinzip starten, landen, auftanken, wieder starten, dann vereinfacht das die ganze Durchführung der Operation und es wird dadurch preisgünstiger.
Warum hat man nicht direkt mit diesem Recycling angefangen in den 50er, 60er Jahren, wenn man ja eigentlich weiß, dass es günstiger ist?
Ja, weil es damals noch schwieriger war, technologisch das hinzukriegen.
Also da ist man quasi erstmal froh gewesen, dass man das Ding nach oben bekommen
hat. Dass man es überhaupt hinbekommen hat. Man muss immer sehen, selbst so eine moderne Ariane 5 Rakete befindet sich immer noch an der Grenze des technisch Machbaren. Das ist ein System, was in vieler Hinsicht ausgereizt ist, technisch. Und um das überhaupt sicher zu machen, braucht man schon extrem viel Aufwand. Und wenn man es dann noch zusätzlich wiederverwendbar machen will, steigt der Aufwand nochmal überproportional an. Und das macht man natürlich erst dann, wenn man so viel Transportvolumina haben, dass man das auch irgendwann wieder bezahlt kriegt, diesen Entwicklungsaufwand. Und das ist das Hauptproblem. Bei den wenigen Transporten, die man pro Jahr macht, lohnt sich der Entwicklungsaufwand für sein voll wiederverwendbares System im Moment nicht.
Was glauben Sie denn, wie lange wird das noch dauern, bis man so ein System wirklich sicher nutzen kann oder bis einfach klar ist, es funktioniert jetzt so gut, dass es wirklich möglich ist?
Also es kommt darauf an, wohin man fliegen will. Solange man das macht, was jetzt gezeigt worden ist, das heißt nur an die Grenze der Atmosphäre fliegt, eigentlich gar nicht in einen Orbit, ja, kann das schon relativ schnell der Fall sein. Da würde ich sagen, 2-3 Jahre, dann sind wir so weit, dass das im Prinzip geht.
Und über den Orbit hinaus?
Wenn ich aber in den Orbit will, das ist deutlich schwieriger vom Antriebsbedarf her. Das heißt, die Rakete selbst wird dann komplizierter und komplexer. Es ist weniger der Landevorgang, sondern die ganze Rakete wird komplexer und sie muss sehr viel leichter werden im Verhältnis zu ihrer Startmasse, weil ich deutlich mehr Treibstoff an Bord brauche. Und das ist das Hauptproblem.
Und da glauben Sie, dauert es denn doch noch ein bisschen länger?
Ja, weil da sind wir technisch immer noch stärker an der Grenze des Machbaren.
Rückwärts einparken mit einer Rakete ist möglich, allerdings nicht ganz so einfach, wie uns der Raum- und Luftfahrttechniker Uwe Apel gerade erklärt hat. Sinnvoll ist es in jedem Fall, weil es zum Beispiel der NASA unheimlich viel Geld sparen würde, könnte sie die Rakete eben mehrfach verwenden. Fast 2 Wochen ist es her, dass die Terroristen in Paris den Club Bataclan gestürmt und allein dort 89 Menschen getötet haben. Bei einem Konzert der Eagles of Death Metal war das. Die Band hat sich diese Woche zum ersten Mal ausführlich darüber geäußert, wie sie den Anschlag erlebt hat, und zwar im Interview mit Vice Online. Wir haben im Grünstreifen heute auch schon über dieses Interview berichtet. Dieses Interview sorgt für viel Diskussionen im Netz, vor allem die Art und Weise, wie Weiß es veröffentlicht hat. Anna Driftmeier, was ist es denn, was so vielen da negativ aufstößt?
Ja, kritisiert wird vor allem, dass Weiß das Interview mit den Eagles of Death Metal scheibchenweise veröffentlicht hat. Zuerst gab es nur einen Teaser. Weiß hat ein 55-sekündiges Video ins Netz gestellt, um das Interview zu bewerben, unter dem Titel Coming Soon. Und dieser Clip hat so richtig die Anmutung von einem Kinotrailer. Da sitzen die beiden Musiker mit dem Journalisten am Tisch und schweigen erstmal. Und dann wird recht dramatisch in weißer Schrift auf schwarzem Grund eingeblendet: Am 13. November haben die Eagles of Death Metal in Paris gespielt, als Bewaffnete das Feuer auf die Menge eröffnet haben. Und dann, jetzt sprechen sie zum ersten Mal über die Tragödie. Also Weiß macht es da so richtig spannend und genau das wird kritisiert.
Hast du ein paar Beispiele? Was schreiben die Leute da in den Kommentaren?
Ein Nutzer bei Twitter, der regt sich zum Beispiel über diese Kino-Attitüde auf, die ich da eben beschrieben habe, und sagt, this is real life, not a movie. Und einen Facebook-Kommentar, den lese ich einfach mal komplett vor, der lautet, nein, Weiß, das ist kein Journalismus, das ist Terrorporn. Ganz zu schweigen davon, dass dieses Interview im Vorfeld beworben wurde, wie in den 90er Jahren Michael Jackson. Videos bei MTV, mir ist gerade sehr schlecht. Andere schreiben, dass Weiß mit dieser Strategie wohl auf hohe Klickzahlen aus war und dass das doch ziemlich unsensibel ist, so kurz nach den Anschlägen. Das geht also alles so ziemlich in die gleiche Richtung.
Kritisiert wird vor allem also der Medienkonzern für seine Strategie. Wie wird oder wurde dieses Interview selbst denn aufgenommen?
Das haben erwartungsgemäß ziemlich viele Leute angeguckt. Weiß hat die vielen Klicks also bekommen. Ja, und die meisten, die sich dazu äußern, die sind bewegt. Von harter Kost ist da die Rede. That's so hard to watch, schreibt ein anderer. Tränen in den Augen hatten einige beim Angucken des Videos. Viele schreiben, dass ihnen zum Weinen zumute war. Die Band selbst hat eigentlich keiner dafür kritisiert, dass sie sich von Weiß hat vor die Kamera holen lassen. Zumindest habe ich keine solcher Stimmen gefunden. Die Kritik geht an das Magazin. Die Band, die hat eher das Mitgefühl der User.
Diese Woche hat das Online-Magazin Vice ein Interview mit den Eagles of Death Metal ins Netz gestellt und darüber, wie die Musiker die Anschläge am 13. November in Paris erlebt haben. Viele User im Netz finden das unsensibel und ein paar der Reaktionen und kritischen Stimmen haben wir ja gerade gehört von Anna Driftmeier. Das Netz, ich liebe es. Aber ich finde es auch oft zum Kotzen. Ne? Neuestes Beispiel unter dem Hashtag FatPets. Da soll man Fotos und Videos von dicken Haustieren posten. Und viele machen das auch. Anna Driftmeier hat sich mal durch die Bilder mit den dicken Tieren geklickt. Was hast du für Exemplare gefunden, Anna?
Wie immer sind ganz schön viele Katzen dabei. Katzen mit so richtig dicken Bäuchen in diesem Fall, die sich scheinbar kaum noch bewegen können und auf dem Rücken liegen. Manchmal sieht man einfach nur noch so ein dickes Fellknäuel. Hunde gibt es da auch zu sehen. Ich habe zum Beispiel einen dicken Mops gefunden, der so unbeweglich ist, dass er eine Treppe nicht mehr runterlaufen kann und deshalb den Treppenlift nehmen muss. Gott. Und auch zum Beispiel eine ganz kugelige Maus ist dabei, die beim Essen über ihrem Napf eingeschlafen ist. Also all diese Tiere sehen jedenfalls ziemlich träge und unbeweglich aus.
Und was meinst du? Ist das witzig oder eher nicht so?
Naja, einerseits schon. Es ist schon ganz lustig zu sehen, dass viele Katzen wirklich so aussehen wie Garfield oder noch dicker. Aber mir kam dann auch ziemlich schnell der Gedanke, dass das für die Tiere wahrscheinlich gar nicht so lustig ist. Darauf machen auch einige User im Netz unter FatPets aufmerksam. Der Digitalkanal AJ Plus hat zum Beispiel ein Video getwittert, in dem es heißt, dass fast 60% der Katzen in den USA übergewichtig oder fettleibig sind. Und dass die deshalb ziemliche ernsthafte gesundheitliche Probleme haben. Und auch Claudia Ehret, Ernährungsberaterin für Tiere, die findet es gar nicht lustig, dass Leute Fotos von ihren dicken Tieren posten. Die sagt, wir Menschen können das ja gerne machen, wenn wir dick sind, mit Fotos von uns selbst, aber nicht unsere Tiere bloßstellen.
Es gibt ja immer wieder Diskussionen, dass viele Menschen übergewichtig sind. Und die sagen ja dann, ich fühle mich wohl, ich bin rund, na und, gerne. Der Mensch hat einen eigenen Kopf, er kann es für sich selber entscheiden. Wenn er 30, 40 Kilo Übergewicht haben möchte und das gut findet, ist das in Ordnung. Aber ein Tier würde freiwillig sich nie überfressen.
Claudia Ehret sagt, es gibt in freier Wildbahn quasi gar keine übergewichtigen Tiere. Die essen höchstens dann mal viel, wenn sie wissen, dass jetzt eine lange Durststrecke kommt. Und unsere Haustiere, die sind nur deshalb so dick, weil wir sie dauernd belohnen wollen, weil wir sie so süß finden. Und dann gibt es ständig Futter und oft auch noch das Falsche.
Ja, und irgendwann hat man dann ein völlig degeneriertes Haustier. Also für die Tiere ist es nicht so toll, kugelig zu sein, würde ich ehrlich gesagt auch so sehen. Wenn ich jetzt aber nur mal eine dicke Katze habe, was mache ich dann? Also gibt es tatsächlich auch Abnehmtricks für Tiere?
Ja, im Grunde läuft das eigentlich so ähnlich wie bei uns. Auch Haustiere müssen, wenn sie abspecken wollen, ihre Ernährung umstellen und sich bewegen. Und dabei können wir ihnen helfen, sagt Claudia Ehret.
Die Katzen müssen in der Natur für ihr Essen etwas tun. Sie müssen arbeiten, sie müssen jagen. Und das kann man aber auch tatsächlich in seinem Haushalt machen, bevor das Tier essen darf, dass man den einfach mit denen erstmal spielt und als Belohnung dann Essen hinstellt.
Also Bewegung ist gut für die Tiere und auf das richtige Tierfutter sollen wir achten. Bei Katzen ist das zum Beispiel oft mit ganz viel Getreide angereichert und die Ernährungsberaterin sagt, das ist totaler Quatsch. Eine Katze würde nie auf die Idee kommen, ein Getreidefeld abzugrasen.
Das glaube ich auch.
Ja, ne? Die isst einfach Fleisch und deshalb sollte sie auch von uns in der Wohnung hauptsächlich Fleisch kriegen.
Das Netz ist voll von dicken Katzen und anderen dicken Tieren. Unter dem Hashtag FatPets wird dazu aufgerufen, Fotos von diesen dicken Tieren zu posten. Kann man sich mal angucken, aber ein bisschen pietätslos, wenn wir ehrlich sind, ist es schon. So, das war's mit der Redaktionskonferenz, damit auch mit mir. Sonja Meschkat ist mein Name. Macht nichts Unanständiges und bis bald.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.